Guten Morgen. Wir sind am Ende unserer Serie zu den sieben Todsünden. Wenn du das erste Mal jetzt damit konfrontiert wirst, fragst du dich vielleicht, warum sieben Todsünden? Das ist nicht so freikirchlich typisch, kennt man aus der katholischen Kirche eher. Und warum reden wir über sogenannte Todsünden nach 1700, 1500 Jahren, wo das damals definiert wurde? Es sind eigentlich ja nicht Todsünden im eigentlichen Sinn, sondern es sind Laster. Und diesen sieben Lastern stehen sieben Kardinaltugenden gegenüber, und wir haben uns jetzt ein bisschen damit beschäftigt. Und ich habe schon an anderer Stelle mal erklärt, warum das Todsünden heißt oder warum das man so nennt. Darauf möchte ich heute nicht eingehen. Wir stürzen uns direkt auf den Zorn. Also Zorn oder doch besser Geduld. Ich nehme an, wir kennen das alle. Und wenn wir mal ganz weit weg anfangen, wir sehen jetzt im Nahen Osten, auch an anderen Orten, wo Krieg ist, da hat es etwas damit zu tun, dass Menschen nicht zufrieden sind, zornig werden und diese Wut sich entlädt in irgendwelchen Kriegen und Kampfhandlungen. Oder man muss gar nicht so weit weggehen, man könnte auch hier bei uns schauen, so in der Presse steht manchmal etwas, dass die sogenannten Wutbürger auf die Straße gehen und gegen den Staat irgendwie aufstehen und ihrem Zorn richtig Luft machen auf der Straße. Zum Teil sieht man das dann an den Schaufenstern und so weiter, die da demoliert werden bei gewissen Demonstrationen. Oder wir kennen das auch aus dem Internet. Es gibt Menschen, die verschicken Hassmails und drücken da ihre Wut, ihren Zorn aus. Oder einige von uns haben das vielleicht auch erlebt. Du bist beim Einkaufen im Supermarkt und kommst mit dem Kleinen zur Kasse, und man fragt sich ja schon, warum die immer die Schokolade so auf Augenhöhe vom Kleinen deponieren müssen. Und dann entscheidet der Kleine dann doch sich für diese Schokolade. Und das Problem wäre nicht beim Kleinen, sondern Mama oder Papa findet das jetzt unnötig. Und dann kann es ja durchaus sein, dass dann der Kleine richtig so den Supermarkt beschäftigt. So, und richtig mal aus sich herauskommt mit seinem Zorn, was ihm da nicht gegönnt wird oder was auch immer. Die Bibel interessanterweise sagt sehr viel über das Thema Zorn. Es gibt viele Bibelstellen, und ich möchte uns nur mal mit zwei konfrontieren. Die eine hat Paulus an die Epheser-Christen geschrieben. Im Kapitel 4, da steht nach Luther-Übersetzung, oder schreibt er ihnen: Zürnt ihr, so sündigt nicht. Lasst die Sonne nicht über eurem Zorn untergehen. Oder wie Roland Werner das in seiner neutestamentlichen Übersetzung geschrieben hat oder übersetzt hat: Wenn euch Zorn erfasst, und damit ist ja impliziert, wir werden zornig, ja? Auch wenn du 100 Jahre oder 50 Jahre mit Jesus unterwegs bist und wirklich ein reifer Christ oder eine Christin bist, dann passiert dir das auch, du wirst zornig. Dann schreibt er oder übersetzt es so: Wenn euch Zorn erfasst, dann verhaltet euch so, dass ihr dabei keine Schuld auf euch ladet. Und das ist ja schon interessant. Also kann man gar nicht sternshässig werden, ohne schuldig zu werden. Noch vor dem Sonnenuntergang soll euer Zorn zu Ende kommen. Dann eine zweite Stelle im Kolosserbrief, Kapitel 3. Da schreibt Paulus an die Kolosserchristen: Jetzt aber sollt ihr das alles hinter euch lassen. Zorn, Wutausbrüche, bewusste Bosheit, Gotteslästerung und zerstörerisches Gerede, das aus eurem Mund kommt. So, ich könnte noch 10 weitere anfügen, aber das reicht für den Moment. Ich werde noch auf die eine oder andere Stelle im Verlauf der Predigt zurückkommen. Die erste Frage, die wir uns stellen, ist: Wie war das denn im Paradies? Also bevor das Böse kam, der sogenannte Sündenfall in 1. Mose Kapitel 3, wie war das vorher, als die Dinge perfekt waren? Gab es da auch Zorn? Die Antwort ist nein. Nein, da gab es diesen Zorn nicht, wo es aus mir herausbricht und ich alles kurz und klein schlage. Aber es gab Emotionen. Es gab ganz sicher Leidenschaft, emotionale Situationen. Oder also in dem Moment, oder musst dir das vorstellen, Gott schafft die ersten Menschen und dann ist der Adam allein da und dann kommt die Eva. So, und dann sagt er ja nicht, habe ich auch noch nie gesehen. Ist noch nett so? Nein. Ich zitiere aus Genesis 2, 1. Mose 2, diese Situation. Da rief Adam, er rief, endlich gibt es jemanden wie mich, sie wurde aus einem Teil von mir gemacht, wir gehören zusammen. Das kann man jetzt ganz normal lesen, so, endlich gibt es jemanden wie mich, ah, okay, also Herr, also so. Aber das war ziemlich sicher sehr emotional. Und diejenigen, die mal richtig verliebt waren, die wissen wahrscheinlich oder können dem nachspüren, was da bei Adam abgegangen ist. Und ich glaube, wenn Gott Menschen macht, die Emotionen, Leidenschaft entwickeln können für etwas, und das können wir noch heute immer, wenn Gott solche Menschen schafft, dann muss er als Schöpfer, wenn wir ja sein Vis-à-vis sind oder ein Abbild ihn widerspiegeln, ein Abbild sind, dann hat Gott auch Emotionen. Dann kann Gott auch sehr leidenschaftlich sein. Und Gott als Schöpfer von menschlicher Leidenschaft ist ebenfalls nicht emotionslos. Natürlich, wenn man das so liest im Schöpfungsbericht, er schuf das Licht und so weiter und Tiere und so. Und dann heißt es, und es war sehr gut. Siehe, es war sehr gut. Dann klingt das ein bisschen emotionslos. Ich glaube, dass Gott auch da emotional begeistert war über dem, was da geworden ist oder was er schaffen konnte. Und übrigens nicht nur ganz am Anfang, auch später in der Bibel, im Alten Testament, auch im Neuen Testament, sehen wir immer wieder Momente, wo ein emotionaler Gott gezeigt wird. Zum Beispiel, als Israel, das Volk Israel auszog aus Ägypten, da gab es Momente, da haben die einfach dumme Entscheidungen gefällt, wirklich, ganz dumme. Also ist ja blöd, oder? Wenn man plötzlich, also wenn man Gott erlebt und Wunder erlebt und dann kommt man plötzlich auf die dumme Idee, man könnte da ein Kalb machen oder so ein Standbild aus Gold oder was auch immer und dann das anbeten. Und vorher hat man Wunder mit Gott erlebt. Und das sind die Momente, wo in der Bibel beschrieben wird, wie Gott zornig wurde. Das ist nicht zu verwechseln mit dem menschlichen Zorn. Ich komme nachher noch darauf zurück. Also wenn das Volk Israel ungehorsam war und Gott ablehnte und sich anderen Göttern zuwandte, dann wird beschrieben, wie Gott zornig darüber wurde. Oder im Neuen Testament, da gibt es die Situation, wo Jesus als der Messias auf Jerusalem schaut, auf die Stadt schaut und dann überwältigt es ihn. Und er heult Wasserbäche und sagt, Jerusalem, wenn du nur sehen könntest, was dir fehlt, nämlich eben der Erlöser, der Messias. Und er hat einen emotionalen Ausbruch darüber und ist extrem traurig über diese Situation. Weiter lesen wir im Lukas-Evangelium, Kapitel 15. Dort steht, das sagt Jesus in einer Rede, wenn ein Mensch zu Jesus kommt oder sich Gott zuwendet und sein Leben Gott anvertraut, dann sei Freude im Himmel. Also das heißt, wenn ein Mensch beginnt, sich Gott anzuvertrauen und auf den Weg mit Gott geht, Jesus nachfolgt, dann ist eine Party im Himmel. Und die läuft nicht emotionslos ab. Also ich wäre da gern mal dabei. So, die feiern richtig eine Party, da hat ein Mensch die Realität erkannt, Gott gibt's und das hat mit mir zu tun als Mensch und er nimmt Jesus an in sein Leben und Party im Himmel, voll Leidenschaft und emotional. Also, stellen wir fest oder halten wir fest, im Paradies hatten die Menschen Emotionen, Leidenschaft, aber nicht diese egoistische Wut, die dann dazu führt, hat mir mal einer erklärt, ein Koch hat gesagt, also wenn es bei uns richtig rund läuft in der Küche, dann schmeißt der Küchenchef durchaus Pfannen quer durch die Küche. Und er hat dann erklärt, er war eben jähzornig, kannst nichts machen. So. Nein, im Paradies gab es diese Art von Zorn nicht. Es war nicht die egoistische Wut, die durchbrennt. Aber Gott hat Emotionen und kann sehr leidenschaftlich werden. Und eben wir Menschen auch. Bleiben wir noch ein bisschen dabei. Ich habe schon erwähnt, Gottes Zorn funktioniert ein bisschen anders als unser menschlicher Zorn, den wir kennen. Bei Gott ist die Leidenschaft oder die Emotion noch gleich im Paradies wie nach dem Paradies, also nach dem Sündenfall. Gott reagiert nicht so, wenn ihm jemand auf den Fuß steht, das ist jetzt vielleicht ein plakatives Bild, nicht wie bei uns, wenn ich mich ungerecht behandelt fühle, dann raste ich aus. Nein, bei Gott ist es nicht so. Wenn Gott zornig wird, dann lässt er sich nicht zu solchen dynamischen Handlungen hinreißen, wie wir, sondern er, ich würde mal sagen, handelt dann ohne das Motiv dahinter der Rache. So, jetzt muss man alles kurz und klein schlagen. Nein, ihn treibt etwas anders an. Und die Frage ist ja, worüber wird Gott genau zornig? Ich habe eine Bibelstelle, die möchte ich auch für andere hier zitieren, aus dem 5. Mosebuch. Und da sagt Gott zum Volk Israel, verehrt nicht die Götter eurer Nachbarvölker, sonst wird der Herr, euer Gott, zornig und vernichtet euch, denn er wohnt mitten unter euch und er duldet keinen anderen Gott neben sich. Fordert den Herrn, euren Gott, nicht heraus, wie ihr es in Massa, das war eine bestimmte Geschichte, da lesen wir in 2. Mose 17, getan habt. Und das war, was ich vorhin meinte mit dem goldenen Kalb, mit dieser Geschichte. Also wenn Menschen Gott erleben und ihn erfahren und dann wenden sie sich ab und beten irgendwie so ein doofes Kalb an oder sonst etwas, dann entwickelt Gott Zorn. Aber nicht aus Rachemotiven, ihr habt mir etwas zuleide getan, sondern hinter Gottes Zorn steht diese tiefe Trauer und diese, ich weiß gar nicht, wie man dem sagen muss, dass Menschen ihn nicht mehr verehren. Und da merken wir auch, man kann nicht irgendetwas nachlaufen und Gott auch, sondern es gibt nur das Entweder-Oder. Und wenn Menschen Gott nicht die Ehre geben, die ihm zusteht als heiliger Gott, dann wird er zornig. Und wir lesen hier, das kann dann durchaus sehr zerstörerisch werden. Aber es ist nicht die Schuld von Gott, sondern wir haben das angerichtet. Und das ist Gottes Reaktion darauf. So war es übrigens auch bei Jesus im Neuen Testament. Da kam er eines Tages in den Tempel. Tempel, das war damals wirklich das Heilige, der heilige Ort, da kann man Gott begegnen. Und dann sieht er, die Leute, die beten gar nicht im Tempel, sondern die haben einen Supermarkt daraus gemacht. So, ein bisschen Geld wechseln, Devisenhandel, ein bisschen irgendwie, was weiß ich, Tiere verkaufen zum Opfern und so. Und es geht nur um ihren Profit. Und dann reagiert Jesus auch sehr emotional. Und er kommt dann nicht und sagt, Entschuldigung, könntest du bitte den Tisch nach draußen tragen? Nein. Nein, er geht rein und sagt sehr deutlich, raus! Und dann werden die Tische umgeschmissen und so. Also Gott kann durchaus sehr emotional, zornig, emotional werden. Aber es geht nicht darum, dann Menschen zu vernichten oder irgendwie sich zu rächen, weil ihm jemand etwas zuleide getan hat, sondern er macht darauf aufmerksam, da ist etwas falsch. Da ist etwas falsch und das geht nicht. Also, wenn Gott zornig wird, hat es mit unserem Verhalten zu tun als Menschen. Und ja, das steht deutlich in der Bibel. Wir gehen zum dritten Punkt. und konzentrieren uns, und das möchte ich auch heute vor allem fokussieren, auf unseren menschlichen Zorn. Wie funktioniert das eigentlich mit dem menschlichen Zorn? Ich glaube, die menschliche Leidenschaft wurde eben auch im Paradies oder nach dem Paradies durch den Sündenfall pervertiert. Das heißt, die Leidenschaft, die schon vorher da war, bekommt auch einen Schlag. Und nach Genesis 3, nach diesem Sündenfall, nach der Abwendung von Gott, bleibt diese Leidenschaft, aber sie bekommt einen negativen Touch, eine negative Komponente. Und dann kommt es zu so Situationen, wo eben ein deutlicher Unterschied ist zwischen Gottes Zorn und unserem menschlichen Zorn. Schon Kapitel 4, viele kennen die Geschichte von Kain und Abel, also ein Kapitel nach dem Sündenfall, die erste Geschichte, die nach diesem Wegdrehen von Gott, der ersten Menschen, erzählt wird, handelt von Kain und Abel, zwei Brüder. Und der Kain vergleicht mit dem Bruder, darüber haben wir auch schon gesprochen, über den Neid. Und er sieht da einen Unterschied und dann beginnt es natürlich innen. Dann wird der Sternhagels verrückt. Der fühlt sich zurückversetzt. Und dann sorgt er für einen Ausgleich oder für Gerechtigkeit aus seiner Sicht. Und wir kennen die Situation, das endet ganz, ganz übel. Das endet mit Kampf, Mord und Totschlag. Wann wirst du eigentlich zornig? Denk mal zurück so an den letzten Zornesinbruch oder Ausbruch. Manchmal zeigt man es nicht nach außen, sondern wir pressen die Zähne zusammen. Wann wirst du eigentlich zornig? In welchen Situationen? Also ich raste ein oder raste aus, je nachdem, wer gerade da ist. Hält man ja sich vorsichtig zurück, man zeigt es nicht überall. Also bei mir kommt Zorn hoch, wenn Dinge nicht gelingen. Also wenn ich mir etwas vornehme und es gelingt einfach nicht und dann könnte ich. So. Oder wenn mir Unrecht geschieht, wenn es unfair ist mir gegenüber. Wenn andere Menschen nicht tun, was eigentlich dran wäre und mich das sehr betrifft, dann kann ich durchaus sehr zornig werden. Vielleicht geht dir das auch so. Aber überleg mal, in welchen Situationen entwickelst du Zorn? Zorn kommt doch hoch, wenn wir gestört werden oder wenn wir in unserer, ich sag mal, Integrität als Menschen irgendwie bedroht oder beschädigt werden, wenn Unrecht geschieht oder eben wenn etwas nicht wird und wir wünschten uns das so oder andere Menschen uns ungerecht behandelt, dann kriegen wir einen roten Hals, dann einen roten Kopf und dann kann es auch laut werden. Es wird dann deutlich, durch die Psyche und auch im Körper wird deutlich, beides zeigt, dass da irgendetwas innerlich aus den Fugen gerät. Und dann kann es zum heißen Zorn kommen, dann schreien wir, also er bricht nach außen, oder wir entwickeln einen kalten Zorn. Und das wäre dann so, innerlich kocht es kommt aber nicht nach außen und das ist so wie eine kalte Wut, die innen ist und innen bleibt, aber die entwickelt Rache. Und dann warten wir nur auf den richtigen Moment, bis wir dann mal einen gezielten Schlag setzen können. Beides, der heiße Zorn wie der kalte Zorn, kommt, glaube ich, aus einem verletzten Herzen, welches allein ist und allein um seine Rechte kämpfen will und muss. Und wir können, glaube ich, festhalten, wenn wir allein kämpfen müssen um unser Recht, wie bei Kain und Abel. Also ich muss für mein Recht sorgen, ich muss für den Erfolg sorgen, ich muss so. Dann führt das in der Regel zum Kampf und in der Regel auch zur Zerstörung. Nur damit ich zufrieden bin. Und wir kennen ja das so, es gibt den Denkansatz, wenn du innerlich zornig wirst, dann lass es raus, dann ist es draußen. Wir wissen aber alle, so einfach ist das nicht. Wir lassen es raus und es ist innen immer noch. Und dann muss es halt wieder raus und nochmals oder ich weiß auch nicht wie. Wenn man allein kämpfen muss, dann führt es in der Regel zur Zerstörung. Von einem selber, in der Regel auch von anderen Menschen und von Beziehungen und von Situationen. Der vierte Punkt, den ich setzen möchte als Ermutigung, ist, lerne den Zorn zu beherrschen. Es ist ja interessant und ich weise nochmals auf die Bibelstelle vom Anfang hin. Paulus schreibt an die Epheser, wenn Zorn aufkommt, dann lass die Sonne nicht darüber untergehen. Viele Ehepaare leiten daraus ab, wenn wir Krach haben oder wenn es schwierig wird, wenn wir Konflikte haben, dann sollten wir das noch regeln, bevor wir zu Bett gehen, also noch am gleichen Tag. Das ist erstens falsch, weil manche Konflikte brauchen ein bisschen länger, bis man das besprechen und regeln kann. Zweitens, Paulus meinte gar nicht solche Konflikte, sondern ich glaube, was er sagen wollte, war, wenn Zorn aufkommt, dann pflege den nicht über mehrere Tage. Und wir wissen alle, den kann man füttern. Oder man kann dann darauf warten, morgen wird der andere nochmals dasselbe und dann werde ich gerade nochmals und übermorgen auch so. Man kann den eigenen Zorn füttern. Und Paulus sagt, wenn Zorn aufkommt, pflege den nicht über mehrere Tage, sondern sorge dafür, dass das wieder runterkommt noch am gleichen Tag und dass du dich nicht zu Handlungen hinreißen lässt und vor allem, dass dann vieles zerbricht, wenn es eben länger geht. Es gibt eben kein Recht auf, ich kann jetzt eine Woche lang wütend sein auf dich. Es gibt kein Recht darauf. Wir können durchaus zornig werden und das ist ja auch gar nicht so schlecht. Wenn Unrecht geschieht, und wir haben ja gehört, jetzt auch am Anfang dieses Gottesdienstes, über dieses Unrecht, das in Indien geschieht. Wenn da nicht Zorn aufkommt über Unrecht, das anderen angetan wird, dann werden wir nichts machen. Oder dann sagen wir, Pech. Zum Glück bin ich hier, nicht dort. Also braucht, wenn man da intervenieren will oder etwas unternehmen will, dann braucht das schon ein bisschen Leidenschaft. Und das kann durchaus auch Zorn bedeuten. Also in meinem Herzen entwickelt sich Zorn über Unrecht, das Menschen angetan wird. Manchmal auch, was mir angetan wird, entwickelt sich Zorn. Wichtig wären zwei Dinge dabei. Also zornig werden, jawohl, das ist richtig, aber erstens, lass dich dann nicht vom Zorn hinwegtreiben oder dass du überschießt, sondern verlangsame. Also wirf die Pfanne nicht gleich als erstes durch die Küche, sondern wart mal ab, verlangsame als erstes. Und zweitens, überlege, was treibt mich jetzt an? Oder was ist das Motiv, bevor ich jetzt handle? Und finde es heraus. Wenn aus egoistischen Motiven, bloß weil ich verletzt werde oder was auch immer da ist, ich sagte mal, ein menschlicher Zorn entsteht, dann führt das in der Regel ins Fiasko oder zur Zerstörung. Wenn aber so etwas wie ein göttlicher, heiliger Zorn entsteht, dann kann das zu Entwicklungen führen, die eben zum Guten helfen und nicht zur Zerstörung, sondern ins Gegenteil führen. Paulus schreibt zum, sag mal, menschlichen Zorn Folgendes an die Galater Christen: Was ein von Selbstsucht getriebenes Leben hervorbringt, das wäre der egoistische Zorn, ist ja unübersehbar. Das sind Lebensweisen wie sexuelles Fehlverhalten, Unreinheiten, Zügellosigkeit, Verehrung falscher Götter, okkulte Praktiken, Feindseligkeiten und jetzt kommt unser Thema, Streit, Eifersucht, Wutanfälle, Egoismus, Streitereien, Trennungen, Neidereien, Besäufnisse, Fressgelage und ähnliche Dinge. Der göttliche Zorn, der ist dann unter der Leitung, oder wenn sich der auswirkt in unserem Herzen, wenn, ich sage dir mal so, göttlicher Zorn oder heiliger Zorn entsteht, der führt zu etwas anderem. Vorausgesetzt, wir lassen uns nicht einfach davon treiben, sondern der Heilige Geist leitet uns. Die folgenden, also ich überspringe einen Vers jetzt in Galater 5, und dann lesen wir in Vers 22, doch der Einfluss des Gottesgeistes bringt in unserem Leben eine andere Frucht hervor, und zwar Liebe, Freude, Friede, Ausdauer, Freundlichkeit, Güte, Vertrauen, Bescheidenheit und Selbstbeherrschung. Und das habe ich jetzt absichtlich gelb gemacht. Selbstbeherrschung. Das heißt nicht, dass wir jetzt die Zähne zusammenbeißen müssen und sagen, ich darf den Zorn nicht rauslassen, ich muss das auf die Seite schreiben und so, ich muss mich beherrschen. Nein, das geht anders. Wenn Zorn aufkommt, dann eben verlangsame, anhalten, tief durchatmen und dann gehst du zu Gott und sagst, Gott, was hilf mir zu sortieren, was treibt mich jetzt an? Und der Heilige Geist wird deine Leidenschaft in eine Richtung helfen, lenken können, die eben zu solchen Dingen führen, die wir da lesen. Und er gibt dir auch Kraft, dich zu beherrschen, dass du nicht einfach überschießen musst im Zorn. Und dann gibt es manchmal sogar Situationen, wo man wirklich nichts machen kann. Man ist ohnmächtig und man spürt diese Ohnmacht und Zorn vermischt mit Zorn, aber eben trotzdem Ohnmacht. Man kann nichts machen an der Situation. Dann weist uns Paulus an anderer Stelle auf eine wichtige Tatsache hin. Und er sagt, wenn du in diese Situation kommst, du bist ohnmächtig, dann überlasse es Gott. Und das sagt man ganz schnell, ist in der Praxis ganz, ganz schwierig und eine große Herausforderung, dass ich Unrecht aushalten kann, auch im eigenen Leben vor allem. Bei anderen geht es ja dann noch manchmal und betrifft es nicht so direkt, aber wenn es uns selber betrifft und das nicht lösbar, klärbar oder auf eine gute Reihe zu kriegen ist, dann sagt Paulus, überlasse es Gott. Römer 12, Vers 19, glaube ich, ist es. Da zitiert er das Alte Testament, wo Gott sagt, die Rache ist mein, ich will vergelten. Und ganz ehrlich, es gibt, wir haben kürzlich hier im Gottesdienst gehört, wie viele Millionen von Christen, von Jesus-Nachfolgern unter Druck sind und nicht rauskommen. Es geht nicht. Was wollen die machen? Sie können es nur Gott überlassen. Sie können sich selber nicht da rausbringen mit Kämpfen oder mit Erklären oder was auch immer. Es gibt Situationen, wo wir es Gott überlassen müssen, dürfen, sollen. Und dazu möge uns der Heilige Geist Kraft schenken in solchen Situationen. So, ich fasse zusammen. hier ist noch der Vers. Der nächste Vers nach Galater 5, 2 und 23, das sind ja die sogenannte Frucht des Heiligen Geistes. Wenn wir von ihm uns leiten lassen, entstehen diese Dinge. Und dann schreibt Paulus weiter, da wir also durch Gottes Geist ein neues Leben haben, wollen wir uns jetzt auch auf Schritt und Tritt von diesem Geist bestimmen lassen. Und da liegt die Lösung. Nicht im Zorn verdrängen oder irgendwie runterdrücken, der kommt wieder. Sondern da liegt die Lösung, dass wir uns vom Heiligen Geist oder unter seiner Leitung dann fragen, was ist jetzt dran? Und da kann durchaus ein sehr ernstes Gespräch oder auch leidenschaftlich sich für etwas einsetzen, kann dran sein, aber eben vom Heiligen Geist geleitet. Ich fasse zusammen, Gott hat Leidenschaft und Emotionen. der sitzt nicht da irgendwo und schaut zu und sagt, müsst halt selber schauen. Die Ermutigung ist, verdränge deine Emotionen nicht. Wenn du Emotionen, vor allem eben Zorn, empfindest, verlangsame. Also nicht einfach sofort reagieren, verlangsame und finde die Motive heraus, was dich jetzt antreibt. Hinter der fliegenden Pfanne quer durch die Küche steckt vermutlich kein gutes Motiv. Und das muss man ja zuerst mal rausfinden, bevor man die Pfanne dann losschickt. Der letzte Punkt, lerne und übe dich darin, den Zorn durch die Kraft des Heiligen Geistes zu beherrschen und zu kanalisieren, zu lenken. Möge Gott uns helfen, bei aufkommendem Zorn nicht auf die Schiene oder auf die Straße des zerstörerischen Verhaltens zu geraten, sondern möge er uns helfen, dass wir dann in der Kraft des Heiligen Geistes diese aufkommende Energie zur Ehre von Gott und zum Wohl von Menschen einsetzen können.